Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wir wollen jetzt gemeinsam Gottes Wort anschauen und sind gespannt, was er uns dadurch sagen möchte. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr, die ihr jetzt heute hier seid oder auch zu Hause, ob ihr schon die Gelegenheit hattet, die letzte Predigt des Jahres 2020 hier in der Agape-Gemeinde zu hören. Wenn du vergangenen Sonntag nicht hier sein konntest, dann lade ich dich ein, dass du dir diese Predigt noch anschaust oder anhörst. Nicht, weil es jetzt so eine tolle Predigt war von mir oder so, rhetorisch gespickt oder so, darum geht's gar nicht, sondern einfach nur, weil sie uns die Richtung vorgibt, in die wir die nächsten Wochen, vielleicht auch Monate miteinander unterwegs sein sollen. Wenn du also nicht hier sein konntest und dir diese Frage stellst, was kommt, in welche Richtung geht es, dann hör dir diese Predigt an und das ist ein idealer Ausgangspunkt. Du findest sie auf unserem YouTube-Kanal oder aber auch als ein Audio auf unserer Homepage zum Nachhören. Ganz, ganz kurz zusammengefasst, es ging um die Frage, wie können wir den Willen Gottes für unser Leben erkennen? Hat sich schon mal jemand diese Frage gestellt? Oder ging die total am Ziel vorbei? Ja, einige wenige hatten schon mal mit dieser Frage zu tun. Und wir haben dann festgestellt, dass das ist doch, was wir als Nachfolger Jesu wollen. Als Christen wollen wir doch den Willen Jesu tun, den Willen des Vaters tun. Und wir möchten, so wie Maria und später auch Jesus, von ganzem Herzen sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Das ist, wie wir, wenn wir von Gott erfüllt sind, unser Leben gestalten wollen. Und dann gibt es ja diese Frage, die dann sich reduziert auf eine Frage, was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Und ein Vers hat uns in dieser Predigt besonders begleitet. Ich habe versucht, diesen Vers sehr, sehr deutlich zu machen. Und das Stilmittel dafür war Wiederholung. Okay, also es wurde immer wieder der gleiche Vers gesagt und der ist sehr, sehr kurz und sehr einprägsam, falls du ihn nicht mehr wissen solltest. Ich habe ihn dir noch einmal mitgebracht. Das ist der Wille Gottes. Eure Heiligung. Also wenn wir uns die Frage stellen, was ist der Wille Gottes für mein Leben, dann wissen wir, sein Wille für mein Leben ist meine Heiligung. Und wenn ich nach dem Willen Gottes leben möchte, dann kann ich mir bei allen Entscheidungen in meinem Leben, egal ob es große oder kleine Entscheidungen sind, diese Frage stellen, dient es meiner Heiligung? Das, was ich tun möchte, das, wo ich kurz davor stehe, mich dafür zu entscheiden, dient es meiner Heiligung? Oder manchmal auch, dient es meiner Heiligung mehr, wenn ich diesen Weg einschlage oder jenen? Und natürlich kommt da gleich die nächste Frage. Wir müssen uns ja erstmal Gedanken darüber machen, was die Bibel unter Heiligung versteht. Was ist denn überhaupt Heiligung? Was ist mit diesem Terminus Heiligung gemeint? In der ursprünglichen Bedeutung ist unter dem Begriff heilig das Gegenteil zu sehen von profan oder weltlich. Also es gibt auf der einen Seite heilig, auf der anderen Seite gibt es weltlich und profan. Und ich könnte es genauso gut andersrum machen, weil wir sind ja alles Heilige hier. Es ist einfach nur, um zu zeigen, es sind zwei unterschiedliche Bereiche. Das Profane, das Weltliche ist das Normale, ist das Vorherrschende, das Übliche in einem Umfeld oder in einer Kultur. Und das Heilige, das sehen wir auch schon oben, es wurde abgesondert. Es wurde zur Seite genommen von dem, was normal, üblich und weltlich ist. In der Bibel, da haben wir zum einen das Alte Testament und im Alten Testament, da wurden immer wieder verschiedene Dinge geheiligt. Da wurden Gegenstände geheiligt. Denken wir an den Opferkult, an die Zangen und Gewänder und was es da nicht alles gab, das geheiligt wurde. Aber auch Personen wurden geheiligt. Die Leviten, die Priester und außerdem wurden bestimmte Zeiten geheiligt, die abgesondert wurden für die Zeit der Festlichkeiten. Ja, denken wir an die Feste, da denken wir an den Sabbat. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, denken wir an unseren Sonntag, der heilige Sonntag. Er ist abgesondert. Er soll anders sein als die anderen Tage. Im Neuen Testament, da könnten wir auch so eine Übertragung davon finden, wenn Paulus die Gläubigen in seinen Briefen immer wieder als Heilige und Geheiligte anspricht. Damit gemeint sind die Menschen, die das Evangelium von Jesus gehört haben. Diese frohe Botschaft von Jesus, sie wurde ihnen verkündet, aber sie haben sie nicht nur gehört, sie haben sie auch angenommen. Sie haben sie zu ihrer Botschaft gemacht. Es sind Menschen, die verstanden haben, dass sie von Natur aus zwar Sünder sind, aber sie haben das stellvertretende Opfer Jesu an ihrer Stelle für ihre Schuld und Sünde angenommen und sind dadurch geheiligt worden. Das, woran wir uns gerade erinnert haben, als wir miteinander das Abendmahl gefeiert haben, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und sich hingegeben hat, dass er auferstanden ist, daran haben sich diese Menschen erinnert. Und jetzt ist es wichtig, wenn wir über das Thema Heiligung sprechen, dann müssen wir ein besonderes Augenmerk richten auf die richtige Reihenfolge. Ihr Lieben, wir sind nicht Heilige, weil wir uns in einem besonderen Maße geheiligt oder bewährt hätten. Wir sind nicht Heilige, weil wir auf dem Stufenpfad der Heiligung schon besonders weit sind. Und um mal ein Bild aus dem Sport zu gebrauchen, wir haben uns nicht deswegen für die Heiligungswettkämpfe Gottes qualifiziert, weil wir, keine Ahnung, zweimal einen 10. Platz erreicht haben. Es ist nicht unsere eigene Leistung. Ich denke da zum Beispiel zurück an die Auswahl der Opfertiere im Alten Testament. So ein Opfertiere, die mussten fehlerfrei sein, perfekt und ohne Makel. Das Opfertier selbst musste diesen Vorgaben entsprechen. Und nur dann, wenn das Tier gut genug war, dann wurde es geheiligt. Es wurde abgesondert. Es wurde bestimmt, um als Opfertier zu fungieren. Aber ihr Lieben, wir sehen bei der Übertragung ins Neue Testament, dass das nicht auf den Gläubigen zutrifft. Der Christ, er wird nicht geheiligt und für Gott zur Seite genommen, weil er ohne Fehler ist, weil er perfekt ist. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir wissen doch, wir sind nicht perfekt. Perfekt und ohne Fehler war allein Jesus Christus. Er hat sich geopfert und er hat sich für uns hingegeben. Und beim Begriff der Heiligung unterscheidet man jetzt in der Theologie zwischen zwei Erklärungen, zwischen zwei Positionen oder nicht Positionen, zwei sich ergänzenden Merkmalen. Die eine, das ist die sogenannte positionale Heiligung. Man ist heilig, weil man in eine bestimmte Position gebracht wird. Und diese positionale Heiligung, sie findet statt im Moment der Bekehrung, im Moment der Rechtfertigung, im Moment der Wiedergeburt. In dem Moment, wo ein Mensch Jesus sagt, Herr, ich gebe dir mein Leben. Ich vertraue dir meine Zukunft an. In dem Moment wird der Mensch positional geheiligt. Er bekommt eine neue Position. Wir lesen es zum Beispiel in 1. Korinther 6. Da heißt es, aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Ihr Lieben, das sind alle Menschen eingeschlossen, die das Opfer Jesu für ihr eigenes Leben angenommen haben. Sie wurden durch sein Opfer und durch die Annahme dieses Opfers in eine neue Position gebracht. Deswegen positionale Heiligung. Durch das Opfer Jesu, das sie angenommen haben, sind sie für Gott geheiligt, sind sie für ihn abgesondert und sind sie für ihn zur Seite gestellt worden. Und das trifft, hoffe ich, auf die meisten von uns zu. Wir haben eine neue Position. Wir haben eine neue Identität. Wir sind Kind Gottes. Das müssen wir nicht erst werden. Das sind wir. Und deshalb spricht Paulus die Korinther als Heilige an. Er sagt, ihr seid geheiligt. Wenn du dieses Kapitel 6 zu Ende liest, dann weißt du, dass das nicht nur heilige Dinge waren, die da am Start waren. Da ging es drunter und drüber. Aber trotz allem sind sie schon in eine Position der Heiligung gekommen, weil sie Jesus erkannt und angenommen haben. Ein weiteres Beispiel finden wir in 1. Timotheus 2. Hier schreibt wiederum Paulus, das ist schön und gefällt Gott, unserem Retter, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will, dass alle Menschen Jesus und sein Opfer erkennen und annehmen und durch die Annahme dieses Opfers in eine neue Position kommen. Er will, dass sie positionale Heiligung erfahren. Die positionale Heiligung entspricht also der Rechtfertigung, der Wiedergeburt, der Erlösung. Was ist dann die andere Heiligung? Die andere Heilung beschreiben Theologen als die progressive Heiligung. Da kommt sie. Progressiv, da steckt drin der Prozess, da steckt drin zunehmend Wachstum, da steckt darin, dass wir in einen Prozess hineinkommen, in dem wir Christus ähnlicher werden. Ein Prozess geistlichen Wachstums, ein Prozess des Ablegens der Sünde. Ein Prozess, ich sage es einfach mal so, Werdens, was wir schon sind. Klingt ein bisschen komisch, oder? Wie soll man werden, was man schon ist? Entweder man ist es oder man ist es nicht. Oder ist man es erst ein bisschen? Aber das ist im Grunde die Aussage, die wir haben. Wir sind geheiligt, aber wir leben noch nicht immer in allen Bereichen entsprechend dieses Zustandes, dieser Position, die wir bekommen haben. Und jetzt ist es wichtig, dass wir hier eben diese richtige Reihenfolge haben. Diese progressive Heiligung ist nicht die Voraussetzung unserer positionalen Heiligung, sondern sie ist die Folge unserer positionalen Heiligung. Wenn es andersrum wäre, dann würden wir uns unsere Position als Kind Gottes, unsere neue Identität, dann müssten wir sie uns erst Stück für Stück erarbeiten und verdienen. Aber wir leben in der Gnade. Wir haben diese Position aus Gnade bekommen. Aber jetzt geht es darum, auch gemäß dieser Position zu leben. Wenn wir eine neue Identität haben, dann wirkt sich das auch aus auf unser Leben. Wir wollen mehr und mehr ein Leben führen, das unserer neuen Position und Identität entspricht. Was ist die Voraussetzung für positionale Heiligung? Die Annahme des Opfers Jesu, das Anerkennen seines stellvertretenden Todes für meine Schuld. Und was ist wiederum die Voraussetzung für progressive Heiligung? Wer ist angesprochen, wenn es um Bibeltexte geht, die von progressiver Heiligung sprechen? Ihr Lieben, das ist auch wichtig, das sind Christen angesprochen. Denn progressiv heiligen kann sich nur jemand, der schon in der Position der Heiligung ist. Nur diese Texte, sie gelten für Menschen, die das schon erkannt haben, die das für sich in Anspruch genommen haben, die bereits abgesondert sind. Weißt du, die progressive, die zunehmende Heiligung ist kein biblischer Ratgeber für alle Menschen. Oh, du solltest so leben, du solltest so leben, dann passiert das und das. Das wäre Selbsterlösung. Okay, mit welcher Art von Heiligung haben wir es jetzt in unserem Vers zu tun? 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Es ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Was ist das für eine Heiligung? Positionale Heiligung oder progressive? Geht es um unsere Position oder um das, was wir tun? Das wisst ihr, könnt ihr noch gar nicht wissen, es sei denn, ihr habt den Text studiert. Zu Hause, im Kontext. Kontext. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr, wie sieht sie aus, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß, das ist sein Körper, in Heiligung, in Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Okay, wenn ihr jetzt diesen Kontext gelesen habt, um was für eine Heiligung geht es? Geht es um unseren Zustand, um unsere Position in Christus, dass wir durch sein Blut geheiligt sind? Oder geht es um unsere Lebensführung und Gestaltung, wie wir entsprechend unseres Zustandes leben können, also progressiv? Progressiv? Zwei? Sind wir uns einig? Es geht um das, was die Bibel immer wieder als Wandel bezeichnet. Es geht um die Lebensführung des Christen. Und das bedeutet, es geht um unsere progressive Heiligung. Okay, das war jetzt sozusagen mal der Unterbau. Ich kann mir vorstellen, dass dem einen oder anderen ein bisschen der Kopf raucht. Ich versuche es ganz kurz zusammenzufassen. Positionale Heiligung. Gott tut es für uns. Er hat uns abgesondert durch das Opfer Jesu am Kreuz, das wir angenommen haben. Progressive Heiligung, wir leben in der Jüngerschaft, entsprechend unserer neuen Position. Wir sehnen uns nach Wachstum im Glauben. Wir wollen Väter und Mütter in Christus werden. Ein Bild zum besseren Verständnis. Wenn ein Baby geboren wird, dann ist ein Baby, sofern es gesund ist, ein vollkommener Mensch. Sind wir uns da einig? Ein Baby, sofern es gesund ist, ja, hier haben wir mal ein Baby, ist ein vollkommener, perfekter Mensch. Einem Baby fehlt es an nichts, um ein Mensch zu sein. Obwohl das Baby noch nicht sprechen kann, nicht laufen kann, nicht lesen und schreiben kann, nichts auf Social Media posten kann. Das Baby kann, sind wir doch mal ehrlich, es kann eigentlich gar nichts. Es kann essen, es kann schlafen, es kann schreien und es kann das Essen wieder rauslassen. Und noch nicht mal das kann es richtig. Ein Baby kann eigentlich nichts. Und trotzdem, ihr Lieben, trotzdem haben die größten Genies der Menschheitsgeschichte ihr Leben genau so begonnen. Als kleines, unscheinbares Baby. Mit nichts mehr als den Voraussetzungen und Anlagen, alles später zu entwickeln. Die positionale Heiligung entspricht der Geburt. Dieses Bild kennen wir ja aus der Bibel. Die Neugeburt, die Wiedergeburt. Aber mit der Geburt hört es nicht auf. Stell dir vor, der Joachim wäre noch immer ein Baby. Das wäre keine gesunde Entwicklung. Oder jemand anders. Stell dir vor, ich wäre noch immer ein Baby. Egal wer, das wäre keine gesunde Entwicklung. Was dieser Wiedergeburt folgen muss, was der positionalen Heiligung folgen muss für eine gesunde Entwicklung, ist eine progressive Heiligung, ist ein geistliches Wachstum, ein Zunehmen in Christus. Ich habe uns noch ein anderes Beispiel mitgebracht und da habe ich einfach einen jungen Mann hier. Das ist Manni. Manni ist vielleicht so eine Art Landstreicher, würde man früher gesagt haben. Stell dir vor, Manni wurde gerade im Moment darüber aufgeklärt, dass er adelig ist. Ja, ich habe da auch ein nächstes Bild. Manni ist adelig. Er hat seinen Stammbaum und er hat seine Krone. Und seit er das weiß, dass er adelig ist, wird für ihn ein neues Leben beginnen. Er wird leben auf einem großen Anwesen, umgeben von Butlern und Bediensteten und von ich weiß nicht was alles. Manni ist jetzt ein Adliger. Aber zu seinem neuen Leben als Adliger, da gehören auch gewisse Pflichten. Ist Manni schon ein Adliger? Absolut. Aufgrund seiner Geburt. Aufgrund seiner Abstammung. Er ist bereits ein Adliger. Benimmt Manni sich schon wie ein Adliger? Noch nicht immer ganz. Ja? Also Manni ist da schon noch auf dem Weg. Er muss noch das eine oder andere lernen. So ist es auch mit der Heiligung. Durch die Heiligung sind wir in diese neue Position berufen worden, durch die positionale Heiligung. So wie Manni, als er erfährt, er ist Adliger, da ist er sofort in dieser neuen Position. Und diese Position hat Gott dir und mir bei der Wiedergeburt gegeben. Und dann kommt dazu unsere progressive Heiligung. Dann kommt dazu, dass wir Stück für Stück lernen, dass Manni Stück für Stück lernt, entsprechend dieser Position auch zu leben. Und da gehört manches Mal eine ganz schöne Umerziehung dazu, ein Ablegen von alten Gewohnheiten. Er muss dieses neue Leben erst lernen. Um diese progressive Heiligung geht es in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Das ist der Wille Gottes, eure, ich füge hinzu, progressive, zunehmende Heiligung. Und das, ihr Lieben, wollen wir uns in den nächsten Wochen vielleicht auch noch ein bisschen länger anschauen. Was hilft uns jetzt in unserem täglichen Leben, in der progressiven Heiligung vorwärts zu kommen? Wie machen wir das ganz praktisch? In der Kirchengeschichte, da gab es immer wieder Zeiten, in denen gewisse Übungen und Disziplinen hier eine besondere Rolle eingenommen haben. Und wir wollen uns in diesen Wochen, die vor uns liegen, verschiedene geistliche Übungen und Disziplinen anschauen, die wir auch in der Bibel finden. Und wenn wir sie in der Bibel finden, ihr Lieben, dann sind sie gut für uns. Und für manchen hört sich das jetzt vielleicht nicht so attraktiv an, geistliche Übungen, geistliche Disziplin, ja, und dann spüren wir so in uns ein Ringen und so diese Stimme, die sagt, wie, Moment, Übung, Disziplin, ich dachte, ich bekomme alles von Jesus geschenkt. Ich dachte, ich kann jetzt einfach mal auf der Welle des Heiligseins surfen und mich ein bisschen ausruhen und chillen, bis der Heilige Geist mich komplett transformiert hat. Ich habe eigentlich gar keine Lust auf Übung und Disziplin. Ich möchte uns einen anderen Vergleich geben. Ein achtjähriger Junge, ich nenne ihn mal Kevin, wir haben vorhin gelernt, er könnte auch Rufen heißen. Er wird gezwungen, jeden Tag Klavier zu üben. Das könnt ihr jetzt auch in Verbindung bringen mit dem Hintergrundbild. Jeden Tag diszipliniert sich hinsetzen und eine Stunde Klavier üben, während sich seine Freunde zum Zocken verabreden. Und dazu hat er verständlicherweise keine Lust. Und seine Eltern appellieren immer wieder an seine Disziplin und sie sagen, du musst dranbleiben. Aber weißt du, Disziplin ohne ein Ziel zu haben, ohne zu verstehen, wozu übe ich da eigentlich jeden Tag, das ist Schinderei. Jetzt stell dir mal vor, etwas, was sich viele Eltern, glaube ich, wünschen würden, ein Engel erscheint Kevin bei seinem Klavierüben. Also ganz schief, und dann kommt ein Engel. Und der Engel entführt Kevin in eine Vision. Und Kevin findet sich wieder in einem großen Konzertsaal. Und in diesem Konzertsaal steht ein wunderschöner schwarzer Flügel und ein junger Mann spielt virtuose Klavierstücke. Und Kevin, er ist entzückt. Er ist verzaubert von der Schönheit der Musik. Und der Engel fragt Kevin, und wie findest du das? Und er kann nur sagen, wow. Kurz darauf findet sich Kevin noch immer mit dem Engel wieder im Wohnzimmer des Jungen an dem alten, verstimmten Klavier. Und der Engel sagt zu Kevin, Kevin, das bist du in ein paar Jahren. Du musst nur jeden Tag üben. Und mit diesen Worten verabschiedet sich der Engel wieder. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass der kleine Kevin plötzlich eine andere Motivation hat zu üben. Er hat ein Ziel vor Augen bekommen, nämlich nicht nur, das ist irgendjemand, sondern das bin ich in ein paar Jahren. Er hat ein persönliches Ziel bekommen. Das heißt nicht, dass er jetzt jeden Tag Lust haben wird zu üben. Das heißt nicht, dass es manchmal anstrengend sein wird zu üben. Das heißt nicht, dass es keine Rückschläge geben wird. Aber er hat ein Ziel vor Augen, das es ihm leichter werden lässt. Und für viele Gläubige ist es ähnlich mit geistlichen Übungen und Disziplin. Es fühlt sich an wie Disziplin ohne Ziel. Und deshalb scheint zum Beispiel Gebet einfach nur anstrengende Schinderei zu sein. Der Sinn von tiefem Bibelstudium erschließt sich einem nicht. Und so etwas wie Fasten bleibt für immer ein großes Geheimnis. Es gilt also zu verstehen, worin liegt das Ziel? Wer sollen wir einmal sein? Die Antwort darauf finden wir in Römer 8. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Hey, das ist dein Ziel. Das ist mein Ziel, dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet zu werden. Johannes sagt es ähnlich. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Ist es nicht ein tolles Ziel, Christus gleichgestaltet zu werden? Und wenn wir dieses Ziel vor Augen haben, Ich glaube, das motiviert uns ganz anders als nur ein stupides, zielloses Training der geistlichen Fähigkeiten. Und trotzdem haben wir jetzt hier mit diesen beiden Bibelstellen noch ein kleines Problem. Zumindest haben wir ein Problem, um damit den Beitrag des Christen zur Gleichgestaltung oder Heiligung zu beschreiben. In diesen Stellen heißt es nämlich, dass wir Christus gleichgestaltet werden. Die Grammatikfreunde unter uns wissen, das ist passiv. Wir tun das nicht selbst. Wir sind nicht selbst für die Gleichgestaltung verantwortlich. Wer tut das denn? Wer sorgt dafür, dass wir Jesus gleichgestaltet werden? Im Text steht es nicht explizit. Aber klar ist, dass es nicht in den Verantwortungsbereich des Christen fällt. Das tut der Heilige Geist in uns. Also wozu brauchen wir dann geistliche Disziplinen? Wozu brauchen wir progressive, zunehmende Heiligung? Warum können wir nicht einfach auf dieser Welle des Nachfolgers Jesu surfen und so lange chillen, bis der Heilige Geist fertig mit seinem Werk ist und wir endlich gleichgestaltet sind? Ihr Lieben, vollkommen gleichgestaltet werden wir erst, wenn Jesus wiederkommt. Aber bis dahin ist es Gottes Absicht, dass wir dem entgegen wachsen. Wir sollen nicht einfach nur darauf warten, dass die Heiligung vom Himmel fällt, sondern wir sollen der Heiligung nachjagen, um die Worte aus Hebräer 12 zu gebrauchen. Da heißt es, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ohne Heiligung. Das bedeutet, ohne Gleichgestaltung in das Bild Christi wird niemand den Herrn schauen. Ganz egal, wie oft du im Gottesdienst warst, an wie vielen christlichen Veranstaltungen man teilgenommen hat oder für wie geistlich man sich auch selber halten mag. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Wir haben vorhin in unserem Unterbau über Heiligung gelernt. Um welche Heiligung geht es hier? Geht es hier um die positionale Heiligung, dass wir durch die Annahme des Opfers Jesu in diese neue Position gebracht wurden? Oder geht es um unsere progressive Heiligung? Soll man nichts Falsches sagen? Zwei? Günther sagt zwei, du bist mutig. Ich liebe es, mutige Leute zu haben. Ich sage, es geht um beides. Wir werden ohne die positionale Heiligung, werden wir niemals den Herrn sehen. Wenn wir es reduzieren, alleine auf zwei und auf den Gedanken, nur durch unsere Progression, durch unser mehr und mehr Leben in dem, was wir schon haben, dann wird es vielmehr wieder unsere eigene Leistung. Versteht ihr? Und diese Spannung, die werden wir die nächsten Wochen die ganze Zeit haben. Die ganze Zeit. Und deswegen lege ich darauf so großen Wert heute. Wir haben die neue Position und wir wollen beginnen, gemäß und entsprechend dieser Position zu leben. Es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht unsere Jagd nach der Heiligung ist, die uns qualifiziert. Aber auf der anderen Seite sind wir hier auch nicht im Passiv, wo es heißt, ihr werdet geheiligt werden, sondern jagt ihm nach, kriegt euren Hintern hoch. Also so würde ich das jetzt mal verstehen. Oder? Sind wir uns eins? Danke, 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 wir sind uns eins. Also, das gelingt nur durch die Gerechtigkeit eines anderen, durch die Gerechtigkeit Jesu, dass wir in diesen neuen Zustand kommen und dann sind wir aufgefordert, mit allem, was wir sind und haben, in dieser neuen Position zu leben. Ich überspringe mal ein bisschen was. Die große Frage, die brennende Frage für einen Christen ist jetzt, wie mache ich das? Wie mache ich das praktisch? Wie jage ich der Heiligung nach? Wie kann ich Jesus näher und Jesus ähnlicher werden? Wie kann ich dieses große Ziel in meinem Leben erreichen? Was kann ich dazu beitragen? Wohlwissend, ich kann mich nicht selbst erlösen. Aber wie kann ich praktisch der Heiligung nachjagen? Und dazu habe ich einen Vers noch für uns aus 1. Timotheus 4, Vers 7. Hier sagt Paulus wiederum an Timotheus, übe dich in der Frömmigkeit. Das ist die Zürcher Übersetzung Frömmigkeit. Die Schlachter Übersetzung sagt hier Gottesfurcht. Die Neue Genfer sagt, übe dich daran, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Ich mag die englische Übersetzung Godliness. Werde Christus ähnlicher. Ja, werde ihm ähnlicher. Und wie erreichen wir das? Steht da. Durch Übung. Und merkt ihr was? Jetzt sind wir wieder beim kleinen Kevin, der keinen Bock hat, Klavier zu üben. Und jetzt sind wir manchmal so ganz nah an unserem eigenen Leben und wir wundern uns, warum wir noch nicht weitergekommen sind im Glauben, warum wir noch nicht tiefere Wurzeln gegraben. Aber dann müssen wir uns fragen, vielleicht haben wir keine Lust zu üben. Vielleicht halten wir einfach nicht so viel von den geistlichen Übungen und Disziplinen. Dieses Wort üben, das hier steht, im Griechischen steht da Gymnos und davon haben wir das deutsche Wort Gymnastik. Davon kommt auch das Wort Gymnasium. Da muss man auch manchmal üben. Und im englischen Kontext ist ein Gymnasium keine weiterführende Schule, sondern eine Sporthalle, ein Fitnesscenter. Dieser Ausdruck übe dich, der riecht förmlich nach Schweiß. Der riecht nach Anstrengung. Es ist ein hartes Training. Und so wie das körperliche harte Training zu Kraft und zu stärkeren Muskeln führt, so führen die geistlichen Disziplinen und Übungen zu mehr Frömmigkeit, Gottesfurcht, zu einem geheiligten Leben. Wenn du dich von deinem Typ her eher durch das sportliche Training in einer Muckibude angesprochen fühlst als Klavierüben, dann passt dieses Bild genauso. Für ein gutes, ausgeglichenes Training braucht es einen guten Trainingsplan. Und für das gute Beherrschen seines Instruments braucht es verschiedene Etüden und Übungen. Da reicht es nicht aus, immer nur die gleiche Übung zu machen. Auch um geistlich fit zu werden, um das Ziel zu erreichen und Christus ähnlicher zu werden, brauchen wir unterschiedliche geistliche Übungen. Und wir werden in den nächsten Wochen einige dieser Übungen ganz, ganz praktisch und konkret anschauen. Ein kleiner Ausblick, da gehört dazu die Aufnahme und der Umgang mit der Bibel, dem Wort Gottes. Da gehört Dienen dazu, da gehört Fasten dazu, da gehört das Gebet dazu, da gehört Lobpreis und Anbetung dazu, da gehört das Leben in herausfordernden Umständen dazu. Und wir werden sehen, was noch so alles dazu kommt. Wir möchten uns, wo immer das möglich ist, einen biblischen Charakter, einen Hero nehmen, den wir anschauen, wie er oder sie mit dieser geistlichen Übung umgegangen ist. Und dann wollen wir uns inspirieren lassen davon, dass es abfärbt auch auf unser Leben. Und wir wollen starten in dieses Jahr 2021 nicht nur mit einem faulen guten Vorsatz, sondern mit dem echten Ziel, geistlich fit zu werden. Willst du auch geistlich fit werden? Wollen wir da zusammen dran arbeiten? Wollen wir da zusammen wachsen, zusammen uns ermutigen, wenn irgendwem zwischendurch die Flügel lähmen? Ja, dann braucht man manchmal so einen Personal Coach, so einen Trainer, der einem nochmal anfeuert und sagt, jetzt gib alles, nur noch über diesen einen Berg. Wir brauchen uns gegenseitig, damit wir uns anspornen können. Und dabei wollen diese beiden Verse von Paulus immer wieder unsere Leitverse sein. Übe dich. Trainiere dich, arbeite hart in der Frömmigkeit, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das war so mein Herz für heute zum Jahresauftakt. Yeah, endlich mal was Positives. Yeah, so was Schönes, Leichtverdauliches. Aber Freunde, es geht doch nicht darum, dass es schön und leicht verdaulich ist. Es geht doch darum, dass wir in unsere Bestimmung kommen. Und das ist es, dass wir Christus ähnlicher werden. Das ist unser Ziel. Und dazu möchte ich uns alle miteinander ermutigen, ob ihr heute Morgen hier seid, ob ihr im Livestream dabei wart. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir werden jetzt hier noch zusammen ein Lied hören und mitmeditieren und mit in unseren Gedanken singen. Das Team darf gerne nach vorne kommen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, dass ihr jetzt nicht einfach nur denkt, okay, jetzt sind es die letzten 8 Minuten, die kriegen wir auch noch rum, sondern dass du in dieser Zeit, während dieses Lied gespielt wird, dass du einfach mal so eine Bestimmung machst. Wo stehe ich denn gerade? Ja? Für jeden Trainingsplan, der ausgearbeitet wird, ist wichtig, wo du gerade stehst. Weil da wird der Trainingsplan angepasst. Aber mach dir bitte Gedanken darüber und sag dir, okay, ich möchte weiterkommen. Ich möchte nicht zufrieden sein mit dem, wo ich stehe. Ich möchte weiterkommen. Und egal, welches von diesen Bildern du jetzt hast, nicht um endlich mir die Liebe Gottes zu verdienen, denn die hast du sowieso schon lange, aber weil ich ihm meine Liebe zeigen möchte. Weil ich ihm zeigen möchte, dass er es wert ist, dass man für ihn sich anstrengt und dass man für ihn sein Bestes gibt. Gott segne uns dabei.